Ja, und das wird, wenn man sich mit diesem Buch beschäftigt, tatsächlich sehr, sehr klar, dass New Work immer dort scheitert, wo Führung aus Angst vor Autorität abdankt. Und
Am Werk. Ein Podcast der Genossenschaft Werk 762.
Willkommen bei unserem Podcast. Ich bin Miriam und wir gehen heute auf die Werkbank des Denkens. Es geht um Literatur, um Lesen, um Wirkung. Mit Silke und Bastian sprechen wir über Bücher, die uns richtig verändert haben. Sorry, keine Zitate für PowerPoint, sondern echte Wirkungstreffer. Zum Schluss eine literarische Feuerpause. Und Peter spricht mit Carsten Wist vom Literaturladen Wist aus Potsdam über sein absolutes Lieblingsbuch. Also Haltung an, Kopf frei, wir bleiben am Werk. Sondern wie macht ihr das, dass ihr etwas lest und das dann für euch praktisch umsetzt, zur Nutzung, zur Wirkung bringt?
Ja, da mache ich gerne mal den Anfang, weil tatsächlich war das die Frage, worüber ich mir auch relativ viele Gedanken gemacht habe. Wenn wir nämlich bei Sachbüchern jetzt erstmal bleiben, habe ich irgendwann angefangen, mein Handy daneben zu legen und so eine Notiz quasi aufzumachen. Und immer dann, wenn ich quasi bei so einer Daisy hängen geblieben bin, ja, also für diejenigen, die mit diesem Begriff nichts anfangen können, jeder kennt das vielleicht, wenn man irgendwelche Texte liest, dann bleibt man bei der einen oder anderen Formulierung oder bei dem einen oder anderen Absatz nochmal so hängen und die Augen gehen eigentlich schon weiter, aber der Kopf ist da noch hängen geblieben. Ich springe nochmal zurück, lese es nochmal. Ja, also so eine Art Anker. Diese Daisies, die habe ich irgendwann angefangen, mir so sozusagen als Textstellen herauszunotieren.
Ich auch, ja. Ne?
Und ich kann das ja auch ruhig sagen, wir wollen ja auch gerne konkreter darüber sprechen. Angefangen hat das für mich mit dem Buch On the Way to New Work, weil das für mich so eine ganz klasse Zusammenstellung war, einfach von ganz vielen verschiedenen Themen, ganz viel verschiedene Persönlichkeiten. Und das war dann irgendwie wie so eine Hitlist für mich, dass ich gesagt habe, oh, das Zitat oder dieses Thema, das will ich mir später nochmal genauer angucken. Und dieses nicht einfach nur notieren, sondern sozusagen als Reminderliste, okay, womit will ich mich im Nachgang vielleicht dann nochmal konkreter beschäftigen? Das hat mir sehr geholfen, das dann zur Wirkung zu bringen.
Das mit den Daisies finde ich gut. Das kommt ja aus dem Design Thinking, nur für unsere Zuhörer. Wie machst du das, Silke? Ich mache das so ein bisschen wie Basti nämlich. Ja. Ich habe mittlerweile von ganz vielen Büchern so eine Liste mit Zitaten und Seitenverweisen.
Ja, ich mache das auch so. Und ich habe es angefangen vor dem Hintergrund, als ich so relativ unvermittelt diese bundeswehrgemeinsamen Führungskräftemodule übernehmen durfte. Und mir das dann ein, zweimal angeguckt habe und dann mir gedacht habe, oh mein Gott, haben wir ein riesen Delta von da, wo wir stehen, bis da, wo wir hin müssen. Und aus der großen Fülle an Informationen oder rein von mir subjektiv festgestellten Delta habe ich mir dann überlegt, womit fangen wir denn an? Und es ist wirklich meine innere Überzeugung, dass wir dringend ein De-Biasing oder Anti-Biasing-Training, also wirklich tief etabliert, brauchen. Und ich habe da angefangen, so verschiedene Bücher zu lesen. Und Kahneman war halt eins davon. Dann Donella Meadows, Die Grenzen des Denkens.
Ja.
Weil sie da so schön beschreibt, mit welchen, also wo es sich lohnt, Energie rein zu investieren für Veränderung, ne? Die Hebelgesetze für Systemveränderung. Und ich habe mir ständig Notizen gemacht auf dem Smartphone. Ich habe dann aber auch angefangen, so eine Art Kompendium für mich zu bauen. Also so ein Dokument, wo die Dinge miteinander verlinkt sind. Weil ich festgestellt habe, da gibt es sehr viele Zusammenhänge und die auch mal so für mich zuerst sichtbar zu machen, Und dann nachher habe ich ja sogar, ich habe das ja ein paar Mal gelesen, Candyman zum Beispiel, weil das kannst du nicht an einem Zug durchlesen.
Das stimmt,
ist kein
ja.
Nachtlektüre-Buch, du. Du musst ja nachdenken, ne, über die Experimente, die er beschreibt und die Auswirkungen, die das hat, und dann drüber nachdenken, was bedeutet es für uns jetzt dann in der Bundeswehr und im Dienst und so. Also der Wahnsinn, ja, genau.
Vielleicht sagen wir nochmal für diejenigen Hörer, die mit Candyman oder der Art und Weise, wie wir es aussprechen, nichts anfangen können, also Daniel Kahnemann, der hat eben diese zwei wahnsinnig guten Bücher geschrieben, Schnelles Denken, Langsames Denken und Neues. Ja, nur damit jemand, der noch nie damit zu tun hatte, da vielleicht auch irgendwie nochmal nachschlagen kann.
Ich kann mir vorstellen, dass wir dieses eine Buch nachher nochmal tiefer besprechen werden. Ja. Aber es ist nur eine Vermutung. Ja.
Aber ich fand den Punkt ganz, ganz, ganz treffend von Silke. Wir sind ja erstens in einer Zeit, wo Wissen erlangen gar kein Problem ist. Ne? Wissen
genau.
Gibt es genug. Zweitens beschäftigen wir uns mit Themen, die den Begriff Komplexität durchaus verdienen. Und deswegen, glaube ich, ist das auch eine Sache, die uns eint, dass wir wirklich versuchen, auch über Visualisierungen Zusammenhänge herzustellen. Ja, das ist für mich auch ständig ein ständiger Begleiter. Deswegen finde ich auch das Arbeiten mit entsprechenden Tools wie Online-Whiteboards oder ähnlichem finde ich halt super genial. Oder eben tatsächlich noch ganz analog mit Post-its, um sich erstmal zu vergegenwärtigen, okay, was sind das eigentlich für Themenblöcke, die da gerade berührt wurden und wie könnten die geclustert werden oder müssen die überhaupt geclustert werden? Hängen die irgendwie zusammen? Denn das ist für mich ein einschränkender Faktor, wie es wahrscheinlich ganz, ganz, ganz vielen geht, nämlich der Faktor Zeit. Ne? Wir haben alle eine sehr, sehr volle Agenda und natürlich will man sich aber eben trotzdem permanent weiterbilden. Man will sich trotzdem weiter inspirieren lassen und so weiter und so weiter. Aber das bisschen Zeit, was wir in unserem täglichen Doing dafür aufwenden können, diese Zeit soll dann bitteschön auch vernünftig investiert sein. Und da habe ich eben keine Zeit für Bullshit-Lektüre oder ähnliches. Ich brauche dann wirklich schon so eine Art Exzerpt, wo ich dann sage, okay, und das ist jetzt was, da gehe ich weiter ran, als jetzt alles vom ersten bis zum letzten Wort durchzulesen. Das ist eine Variante, die hat sich bei mir im Laufe der Jahre verändert. Ne, einfach aufgrund des Faktors Zeit. Deswegen finde ich diese Services auch so genial für Leute, die überhaupt gar keine Zeit mehr haben, noch ein echtes Buch in die Hand zu nehmen, dass die zum Beispiel während Autofahrten irgendwie so hier, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber es gibt hier so einen Anbieter, die lesen das Buch quasi für dich und machen dann irgendwie so eine Viertelstunden-Zusammenfassung mit den Key Insights als Podcast- oder Hörbuch-Variante oder irgendwie so. Fand ich ganz spannend, weil Zeit ist, ja, relevant.
Jetzt sind wir natürlich an einem super spannenden psychologischen Punkt auch, was das Thema persönliche Weiterentwicklung angeht. Es ist unglaublich viel Wissen auf dem Markt, ja. Wir lesen, ja, kürzer oder länger, lassen es uns vielleicht auch vorlesen. Aber ich persönlich glaube, diese ganze schnelle Welt hier, dass wir die durch Lesen auch verlangsamen können und müssen und die schnelle Konsumieren eher negative Effekte auf unser Gehirn hat. Und wir uns wirklich vertieft, also dieses Deep Reading, Deep Thinking, dass es heute die Herausforderung ist, sich vertieft mit Sachen auseinanderzusetzen. Silke, liest die Sachen dann mehrfach, das ist keine Nachtlektüre. Auf der anderen Seite haben wir eben diesen Zeitmangel. Das ist ja wirklich eine Schwierigkeit. Wie macht ihr das, dass ihr euch, wir alle haben keine Zeit, dass ihr euch trotzdem die Zeit fürs Lesen nehmt?
Also ich denke, das ist total wichtig. Ich habe das damals als Service gemacht, ne? Weil wie Basti sagt, gerade auch die Führungskräfte, die fühlen sich wahnsinnig unter Druck. Die müssen aus der Fülle an Informationen das Wesentliche für sich ja herausfiltern. Und manche brauchen echt sowas wie ein Les- oder Interpretationshilfe. Ne? Was war denn jetzt das Wichtige da dran? Und vielleicht auch noch so einen kleinen mentalen Steigbügel. Denk doch noch mal darüber nach, dass das irgendwie welche Auswirkungen so und so im Dienst haben könnte. Und weil die so wenig Zeit haben, habe ich ja gedacht, okay, von den vielen Sachen, die ich gelesen habe, da schreibe ich mal einen Aufsatz draus. Ja, dann sparen die sich gefühlt einen Stapel Bücher zu lesen, der, wenn man steht, vom Boden bis zur Hüfte hochreicht. Ich fasse mal so das Wesentliche zusammen. Aber die Gefahr ist natürlich, meine subjektive Auswahl muss das ja nicht unbedingt treffen. So gleichwohl, ne? Also die, ich sag jetzt mal, der Candyman-Aufsatz, das war, glaube ich, eine ganz gute Sache. Aber noch viel besser war das Training, das ich daraus entwickelt habe, weil das dann für die Leute, weil Lesen ist ja, also ein Aufsatz schreiben ist ja eine Sendetätigkeit. Du kriegst ja nicht direkt Feedback, es sei denn, schreibt dir halt einer. Aber ein Training, wo du direkt sehen kannst oder von den Teilnehmenden Rückmeldung bekommst. Mich interessiert jetzt aber noch mehr zum Thema, was kann ich denn dagegen machen, gegen diese Assoziationsmaschine, ja, dass ich nicht automatisch auf meine eigenen Gedanken reinfall. Solche Sachen oder erzähl mal mehr zum Thema Framing. Ich habe nur nicht verstanden, warum das dienstlich ein Problem ist. So, genau, Basti, du lachst. Das ist echt so. Ich habe das so oft gehört. Wieso soll Framing ein Problem sein? Und ich sag, jo, das ist wie Maslows Hammer, ne? Wir framen die Dinge in Vorlagen zur Information oder zur Entscheidung auf eine bestimmte Art. Und der Entscheider weiß gar nicht, was er alles nicht weiß. Und er fragt auch nicht, weil wir das alles so gewohnt sind, ja? Und das Problem ist geframed und aus dem Rahmen hüpft so schnell keiner mehr raus. Und jetzt stell dir vor, ganz oben sollte es eigentlich so sein, dass aus den vielen kleinen engen Frames ein großes Gesamtpuzzle wird. Das klappt aber nicht, weil die ganz oben auch die Fragen nicht stellen, die sie stellen müssten, um das Gesamtbild zu kriegen.
Weil sie keine Zeit haben und nur von einer Vorlage, also ich weiß nicht, so ein Staatssekretär hat ja 20.000 bis 40.000 Vorlagen ja. Im Jahr, ne? Ich hätte schon so einen Stempel Return to Sender, sorry. Aber vielleicht brauchen die auch so einen Think Tank, der das zusammenpuzzelt, aber die haben auch alle keine Zeit, also es ist wirklich genau. Lustig.
Oder wie Peter mit seinem Stempel gelesen und herzhaft gelacht oder sowas, ne?
Ja, genau.
So ein bisschen Positive Thinking. ich wollte den einen Aspekt gerne nochmal aufgreifen, den Silke gerade schon angedeutet hat. Und das ist quasi der Einstiegspunkt. Weil diese subjektive Wahrnehmung, die ist natürlich ganz entscheidend. Ganz grob zusammengefasst an meinem eigenen Beispiel, ich bin auf dieses ganze Themenfeld Agilität, Wirksamkeit, New Work als solches, da bin ich über einen konkreten Auftrag reingekommen, weil ich mich belesen habe zum Thema New Workspace. So, und das, also wo ist in diesem Themenfeld, wo ist da eigentlich Anfang und Ende und wo ist man irgendwie mittendrin? Weil man möge es mir nachsehen, dass ich spontan eben schmunzeln musste, als Silke das Framing-Beispiel brachte. Ja, aber wer bringt das eigentlich den Leuten bei? Also wir können ja niemanden dafür verurteilen, dass der vielleicht irgendwelche Grundlagen noch gar nicht identifiziert hat, mit denen er sich mal beschäftigen müsste, um bessere Fragen zu stellen, weil er vielleicht gar nicht weiß, dass es essentiell ist, in dieser Komplexität bessere Fragen zu stellen, anstatt immer mehr schlechte und einfache Lösungen anzubieten, die alles in Schwarz-Weiß malen. Ne? So nach dem Motto. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der wirklich auch dieses individuelle Skillset so relevant macht, für sich relativ schnell herauszufinden, okay, das ist jetzt eine, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff Daisy, der ich folgen sollte, weil ich in meiner Journey bin gerade an dem und dem Punkt, aber das da, das scheint mich in die und die Richtung nochmal weiterzuführen oder da fehlen mir vielleicht ein paar Grundlagen, weil ich den und den Zusammenhang gerade nicht blicke. Und dann kann ich mich konzentrierter damit auseinandersetzen. Ja, und deswegen, ohne jetzt irgendwie zu viel Werbung machen zu wollen, aber deswegen sind solche Werke, die so umfassend sind, wie also entweder Kahneman oder Simon Sinek oder eben On the Way to New Work, das sind natürlich wie so moderne Kompendien, so moderne Brockhaus, ohne es Brockhaus zu nennen, aber es bietet quasi einen Startpunkt in ein neues Themenfeld, um die Komplexität vielleicht effektiver zu umarmen, um nicht beherrschen zu sagen.
Also.
Und da würde ich gerne mal noch ein anderes Buch in den Ring werfen, was da auch sehr stark Einfluss auf mich genommen hat. Das war nämlich auch relativ zu Anfang, als ich mich mit dem Ganzen beschäftigt habe. Das war Factfulness.
Mhm. Ach ja. Ne?
Das war so und bei 2018, glaube ich, von Hans Rosling. Und na, man sollte das jetzt sicherlich nicht zu viel spoilern, aber ich sag's mal so, unsere Welt ist schlecht, aber sie ist besser, als wir denken. Und das gibt einem so einen Touch mit, okay, Positive Thinking, lass dich mal überraschen, was dabei herauskommt, wenn du mal Dinge hinterfragst und wirklich mal nur versuchst, nicht gebiased, möglichst wenig gebiased oder genoist, Daten dir anzugucken, dann wird es nämlich sehr, sehr interessant, wie dein Blick schon auf die Welt geframed ist und wie sie vielleicht eigentlich wirklich ist. Ihr habt es auch,
ja,
ja. gelesen, ne? Ja?
Na klar.
Ja, klar. Mhm. Es gibt so Must-Reads, glaube ich. Wir ringen ja alle darum, diese Welt zu verstehen und haben so unsere Bücher-Journey und manchmal muss man ein Buch auch nochmal lesen oder wie Silke mehrfach. Ich muss Candyman auch nochmal neu lesen jetzt. Man liest die Sachen ja auch immer wieder neu, weil man mehr Wissen aufbaut über andere Bücher. Mhm. Auch im Austausch darüber, deswegen finde ich das so toll, dass wir das jetzt machen, weil ich glaube, dieser Austausch über Wissen, über Bücher hilft uns dabei, uns weiterzuentwickeln und diese Welt auch besser zu verstehen. Und wir sind ja in wirklich verrückten Zeiten. Was mich nochmal interessiert ist, wie kommt ihr denn dann vom Lesen zur Wirkung, dieser Punkt, da würde ich gerne noch mal einen Scheinwerfer reinleuchten lassen.
Also ich mache Trainingsinhalte draus oder ich habe Trainingsinhalte daraus gemacht. Im Moment habe ich ja eine andere Rolle. Aber für jemanden, der halt diese Teletutoren, E-Trainer-Rolle, das nimmt mir ja keiner weg. Ich kann auch jederzeit so Sachen machen von kleine Wissensnacks, wenn es jemand interessiert. Und interessanterweise, es interessiert tatsächlich Menschen. Da kann man mal so was Schnelles machen mit einem Whiteboard, also mit Conceptboard zum Beispiel, eine halbe Stunde und sich mal über so einzelne Themen unterhalten. Gerade diese Denkverzerrungen und wo die uns begegnen im dienstlichen Alltag, und was vielleicht so eine Art Remedy oder ich habe es mal Notfallapotheke gegen Denkfehler genannt. Ne?
Schön.
Und da ist ja auch dein Lieblingsremedy drin, Miriam, Murder Your Darlings. Ja, also das gezielte Falsifizieren und so. Wenn man das Jahre nicht gemacht hat, ja, das letzte Mal, weiß ich nicht, im Bio-Leistungskurs in der Schule, ja, dann muss man noch mal dran, bisschen an die Hand genommen werden, wie geht das mit dem gezielten Falsifizieren, vor allem im Dienst und solche Sachen. Und ich bin völlig bei dir. Erstens, ich lerne ständig dazu und merke dann auch ehrlich, wie wenig ich weiß, weil jedes Mal geht noch mal eine neue Lücke auf.
Ja.
Und ich lerne vor allem ständig von dem, was andere zurückspiegeln oder an welchen Themen andere Menschen hängen bleiben. Und dann muss ich nochmal neu drüber nachdenken, ob ich das wirklich schon so verstanden habe, wie es vielleicht in Anführungsstrichen gehört. Ne? Also, ja. Also ich muss immer Trainingsinhalte daraus basteln, in der einen oder anderen Form. Und vor allem für uns, glaube ich, also wir können das halt gut nutzen als Werk, denke ich. Weil da gibt es von kleiner Espresso-Shot bis wir haben komplette aufeinander aufbauende Trainingsmodule, zum Beispiel so ein Debiasing-Training. Ich glaube, da kann man ein gutes Angebot stricken.
Ja, ich würde noch mal einschieben, damit das auch alle richtig einordnen, gerade dieses Anti-Bias-Training, das ist zumindest im Geschäftsbereich BMVG nach meiner Kenntnis immer sehr, also maximal irgendwo zu finden im Bereich Inklusion. Das ist aber viel mehr. Ne? Mhm. Also das betrifft alle Lebensbereiche und insbesondere die Bereiche von Vielentscheidern. Ne? Und die meisten sind ja nun mal in irgendeiner Rolle auch Führungskraft, ja, wo sie Entscheidungen treffen müssen. Deswegen geht das Thema alleine schon mal jeden was an. Und das ist gut investierte Zeit, weil es einfach die Entscheidungen besser macht, um das nochmal zu ergänzen.
Ja, absolut richtig. Ne? Ja.
Auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ich war jetzt ja mehrere Jahre auch in einer anderen Rolle. Also ich war auch Ausbildungsleiter und Disziplinarvorgesetzter, hatte also viele, viele Menschen auch zu führen und habe das, was ich lesen wollte, habe ich an der Realität tatsächlich auch festgemacht, aber meistens umgekehrt. Mit anderen Worten, ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen, das nannte sich hier Future Skills. Unser bekannter und guter Freund hier, der Professor Uli Weinberg.
Uli,
genau.
Ja.
Der hat,
schöne Grüße, Uli.
Der hat da ja auch mitgewirkt. Und da erinnere ich mich zum Beispiel an einen Abschnitt, da ging es um Achtsamkeit. Das, was dort niedergeschrieben ist, habe ich irgendwie für mich als Habit etabliert und habe im Alltag beobachtet, bei welchen Menschen was nicht funktioniert, wenn es mich dann in dem Fall irgendwie direkt oder indirekt betroffen hat. Und dann habe ich mir ganz viele Gedanken darüber gemacht, warum hat das jetzt hier an dieser Stelle nicht funktioniert? Obwohl vielleicht die besseren Argumente da waren, obwohl vielleicht eine Dringlichkeit gegeben war und so weiter und so weiter. Und also welches Puzzlestück hat vielleicht gefehlt? Ne? Und dann habe ich mich auf die Suche tatsächlich dann auch hin und wieder aktiv gemacht, gibt es möglicherweise passende Literatur. Um das mal an einem konkreten Beispiel festzumachen. Wir alle sind nicht an der Spitze der Nahrungskette. Ja, ich glaube, das geht den meisten unserer Zuhörern auch so. Die meisten werden weder ganz ganz unten in einer Hierarchie sein, noch ganz oben, sondern irgendwo dazwischen drin und dennoch Entscheider sein oder sogar Verantwortungsträger. So, mit anderen Worten, immer wenn ich was will, für meinen Bereich, für meine Zuständigkeit oder für meine Menschen oder was auch immer, dann werde ich das immer jemanden fragen müssen in irgendeiner Form. Ja, wir haben das ja perfektioniert, ne? Wenn ich die Tür öffnen will, muss ich das durch 17 Stellen mitzeichnen lassen, ja, weil jeder seine Meinung gerne nochmal loswerden will. Aber um da ganz konkret zu sein, wir befinden uns im Grunde genommen immer in einer Verhandlungssituation. Warum? Weil wir haben schon verloren. Ne? Also wir haben schon verloren, was das Ranking angeht. Wir können also nur noch dazu gewinnen, was aber tun, wenn nicht mal die richtigen Argumente helfen. So, solche Fragen stelle ich mir aus dem Alltag heraus. Und da bin ich zum Beispiel seinerzeit auf ein fantastisches Buch gestoßen von Gunnar Keil. Das nannte sich Durchsetzungsstark verhandeln. Ja, ist ein absoluter Verhandlungsprofi mit mehreren Jahrzehnten Erfahrung aus der Wirtschaft. Und da ist es manchmal nur eine tabellarische Übersicht. So war es bei mir. Ja, ich habe das angefangen zu lesen. Es war super. Ich war sofort drin. Aber ich habe sehr, sehr schnell habe ich geguckt, okay, wo sind zusammenhängende Darstellungen, entweder als Visualisierung oder als Tabelle, die mir vielleicht bei meinem Problem weiterhelfen. Und in dem Fall war es so, da ging es dann über die Typenanalyse. So nach dem Motto, mein Vorgesetzter ist vermutlich der und der Typ Macher, wie auch immer, Manager. Wie verhält er sich normalerweise und warum verhält er sich so und wie kann ich genau darauf einzahlen, um das zu entkräften, um ihm seine psychologische Sicherheit wiederzugeben, damit er überhaupt offen ist für die Argumente. Das sind Kleinigkeiten, aber das ist einfach genial. Das sind so wertvolle Snippets, die man dann daraus ziehen kann. So bringe ich das.
Also ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang weitererzählen. Ich fühle mich wie in so einem Salon in den 20er Jahren, wo wir diskutieren beim Cappuccino und dann bei Wein weitermachen. ich habe noch eine Frage, bevor wir auf konkrete Bücher kommen. Und zwar, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber was mich langsam nicht mehr nervt, ich bin über das mich nervt es hinweg und es langweilt mich nur noch, ist, wenn das viele Menschen einfach sich nicht mehr weiterentwickeln. Die sind irgendwo in dem alten Zeitalter stehen geblieben, haben ihren Rank, ihren Dienstgrad oder was auch immer und sind so in der alten Welt verhaftet. Und das finde ich furchtbar anstrengend. Wie geht ihr denn damit um?
Also ich denke mir ganz oft, auch wieder Kahneman, das Gehirn mag den Status quo einfach, ja? Also System 1 schützt den Status quo. Und wenn um dich herum totale Unsicherheit herrscht, weil die Welt sich so rasant verändert, so viele Faktoren, ne? Da sprechen ja manche von Multikrisenwelt. Und es ist völlig klar, wir können nicht so weitermachen wie bisher mit prüfe deine Zuständigkeit und zerleg die Maschine in Einzelräder. Und für jedes kleine Rad ist irgendjemand zuständig und wehe. Du versuchst es übergreifend zu denken, sodass tatsächlich aus den vielen Rädern oder engen Frames tatsächlich mal so eine übergreifende Sicht und auch ein übergreifender Lösungsvorschlag kommen kann. Damit sind viele total überfordert. Und jetzt sage ich nochmal, ihr System 1 und unsere Geschäftsordnung geben ihnen recht, ja, weil die zementieren so ein Stück weit die Altstruktur. Und man müsste jetzt den Menschen eben helfen, A, ein Gewahrsein für diese Mechanismen zu haben und dann halt auch da wieder das Instrumentarium, wie komme ich über mich selbst hinweg, ja? Wie komme ich da raus, damit ich in der Lage bin, in der komplexen Multikrisenwelt nicht nur irgendwie zu funktionieren, sondern mir das Instrumentarium anzueignen, damit auch gut klarzukommen. Weil wenn ich so bleibe, also bin ich völlig bei dir, Miriam, mich nervt das auch, ja. Diese Menschen, die alle nur mit dem Hammer im Werkzeugkasten rumlaufen und deshalb erstmal jedes Problem zu einem Nagel machen müssen, nur damit ihr einziges Werkzeug, der Hammer, da drauf passt.
Absolut.
Ja? Und so, wir können es so nicht weitermachen. Das ganze Ding fährt komplett an die Wand, wenn wir nicht Instrumentarien ganz breit in der Organisation lernen, wie wir gut mit Komplexität umgehen können. Also wie kommen agile Sachen in die hierarchische Organisation? Wenn wir das nicht möglichst schnell kapieren, mache ich mir große Sorgen.
Und auch im Mindset, ne?
Ja, absolut.
Ja, ich glaube, das Offensichtlichste ist, diesen Menschen wirklich zu versuchen, eine Brücke zu bauen, weil es ja nicht darum geht, irgendjemanden bloßzustellen oder so, sondern tatsächlich im Sinne einer Sache, denen dabei zu helfen, diesen weiteren Blick zu bekommen und vielleicht ihnen Dinge aufzuzeigen, die wir durch Lesen uns zum Beispiel angeeignet haben, mit denen sie sich einfach noch nicht beschäftigt haben, weil sie halt vielleicht keine Zeit dafür hatten. Gut, das ist möglicherweise das Offensichtlichste. Ich habe aber noch eine andere Methode für mich entwickelt, die, ja, da muss man auch so ein bisschen eine Frusttoleranz haben.
Die brauchen wir alle,
Ich bin ja nun in einem Dienstmodus, wo ich nun alle paar Jahre komplett mein Umfeld wechsle, neue Vorgesetzte, neue Mitarbeiter, neue Aufgaben, alles neu. Ja, das ist ja in unserem Berufsfeld so. Und wenn du eben an der einen Station gerade deine Wirkung integriert hast und hinterlassen hast, dann fängst du ja an der neuen Stelle meistens wieder bei wenig an, was diese Dinge angeht. Und zwar wegen dem Problem, was du skizziert hast. Und ich habe aber gelernt jetzt über die Jahre, dass es sehr hilfreich ist, vielleicht mal für ein gewisses Zeitfenster nach den Regeln in Anführungszeichen zu spielen, wie es deine Vorgesetzten gewohnt sind, um denen zu zeigen, pass auf, also die Herausforderung, die du für Herausforderung hältst, die löse ich in einem Drittel der Zeit und mache noch ein paar andere Dinge nebenbei und die Qualität ist auch noch besser, um erstmal das Wichtigste aufzubauen, nämlich das Vertrauen auf zwischenmenschlicher Basis. Denn wenn ich schnell Vertrauen aufbaue, zu egal im Grunde genommen wem, dann sind die Menschen viel, viel offener, mir auch mal darüber hinaus zuzuhören oder mir mal Spielräume zu geben, dass ich einfach mal andere Dinge ausprobiere, weil ich auch in deren Denke gut funktioniere. Und dann habe ich nämlich die Chance, nicht drüber zu reden, sondern die Dinge zu machen und die beobachten zu lassen, wie es auch anders geht und besser und so weiter und so weiter. Und damit steckt man die dann so ein bisschen mit an. Das merken die eigentlich gar nicht. Das ist so on the way. Ja, das ist nicht der Zielzustand, aber meiner Erfahrung nach hat sich das ganz gut bewährt.
Basti, jetzt hast du da einen deiner größten Tricks verraten.
Ja, ist so. Kostenlos.
Oh mein Gott, danke dir. ganz herzlichen Dank hier in unserem Salon beim Käffchen. Silke, wir haben schon ein paar Mal über Candyman gesprochen. The stage is yours.
Was willst du hören? Das Buch ist so riesig. Da steckt so viel drin, ja, dass es echt schwer ist zu sagen, was ist denn das Wichtigste? Aber vielleicht noch mal, ich habe ja nicht nur den Candyman gelesen, sondern auch den Professor Dr. Gerd Gigerenzer, ne, mit dem Thema Entscheidung und der Unsicherheit. Mhm. Weil Kahneman sagt ja im Prinzip unter anderem, Faustregeln können dich in die Irre leiten, wenn du, weil die können aus System 1 kommen, das ist das unbewusste System, das ständig wach und am Werk ist, 24 Stunden, 7 Tage die Woche rund ums Jahr. Und es ist eine Assoziationsmaschine, die dir schnell eine Geschichte reinspielt, die für dich plausibel klingt. Und du müsstest dann eigentlich jedes Mal System 2 einschalten, das langsamere, das bewusste Nachdenken, was halt Glucose verbraucht, was man so im präfrontalen Kortex verortet und mit dem sich die Menschen gern identifizieren. Ja, also der rationale Denker, das bin ich. Und Kahneman sagt, haha, meint ihr, ja, aber eigentlich werdet ihr von unten raus aus dem Unbewussten gesteuert. Und euer bewusstes Denken fällt ganz schnell auf kohärent klingende Geschichten rein. Und da müsst ihr echt das Gehirn einschalten. Und Gigerenzer sagt ja im Prinzip, Faustregeln sind eine richtig gute Sache, vor allem bei gut trainierten Menschen, um schnell zu einer guten Entscheidung zu kommen, wenn ich die Lage überhaupt nicht überblicken kann. So, und da hast du es jetzt. Und wir sind ja in einem Umfeld unterwegs, also Basti jetzt mehr als ich, wo das Entscheiden können unter Unsicherheit, würde ich mal sagen, eins der wesentlichen Skills überhaupt ist. So, was mache ich jetzt also dann mit dem Kahneman und dem Gigerenzer an der Stelle? Ich muss ein Training bauen für Führungskräfte, das sie eben dazu bringt, dass sie richtig gute Faustregeln haben. Also dass eben gerade nicht die Assoziationsmaschine auf irgendeinen dummen Trick reinfällt, wie zum Beispiel auf einen Anker oder auf eine der anderen Heuristiken, die es da gibt. Ne? Also dass mir halt, weiß nicht, Dinge schneller einfallen, nur weil sie dauernd in der Presse stehen. Oder dass ich eine Frage zum Beispiel nach der Kompetenz einer Politikerin unbemerkt durch die Frage ersetze, ob mir die Person sympathisch ist, ja oder nein. Das ja, sind ja solche Mechanismen, die da am Werk sind. Und ich finde sie unsympathisch. Dann sucht mein Gehirn, das Bewusste, automatisch nach Argumenten, warum die inkompetent ist. Und dann finde ich auch was, so ungefähr. Ne? Und das passiert im Dienst ja auch am laufenden Band. Also, dass Mitarbeitende, dass denen was hinattribuiert wird, was korrekturbedürftig ist. Dass Menschen beurteilt werden. Und dann sind wir nahtlos bei Factfulness, ja. Ich bräuchte halt Zahlen, Daten, Fakten und nicht nur einen ersten Eindruck oder einen zweiten Eindruck, um der Sache eher gerecht zu werden. Und ja, wir sind wieder beim Ausgangspunkt. Ich bin dabei, Basti. Jeder von uns in der Organisation bräuchte ein Gewahrsein für diese Mechanismen. Und bräuchte ein paar Werkzeuge im Werkzeugkasten. A, um sich das klar zu machen und B, zu sagen, falle ich hier jetzt gerade auf System 1 rein? Oder gibt es Fakten, die das stützen? Zahlen, Daten, Fakten, ne? Und eins der Dinge, die ich halt gezielt trainieren kann, ist statistisches Denken. Ich kann Advocatus Diaboli reihum besetzen bei Gremienentscheidungen. Kahneman hat in dem anderen Buch in Neuss jede Menge Vorschläge, wie ich Organisationsrauschen rauskriegen kann. Und solche Dinge, das müssten wir wissen und trainieren. Dann, glaube ich, wird es ein bisschen besser werden.
Jetzt hast du ja richtigerweise angesprochen, dass in manchen Kontexten man schnell entscheiden muss, gerade, ich sag mal, wenn es sich um Soldaten handelt, um Polizei, Feuerwehr etc., die ganzen Blaulichtorganisationen. Aber auf der anderen Seite sind wir ja meistens nicht in irgendwelchen Krisengebieten, sondern sitzen schön heizungsnah im Büro und schreiben etwas oder lesen etwas, ja, einen Großteil der Zeit. Wir müssten also beides trainieren. Mhm. Sehe ich das richtig?
Sehe ich schon so, ne? Also wenn man sich so ein Spektrum vorstellt von alle Fakten sind bekannt, die Zusammenhänge sind bekannt, also ein relativ simpler oder nur komplizierter Kontext. Hier helfen mir folgende Methoden, was weiß ich, Prozessorientierung, Geschäftsordnung und so weiter. Das haben wir alles schon. Aber was ist, wenn es komplex wird? Also ich viele Faktoren habe, mir die Ursache und die Wirkungszusammenhänge dann doch nicht alle bekannt sind oder parat sind. Das kann mir auch heizungsnah im Büro passieren, solche Situationen. Und dafür brauche ich jetzt andere Werkzeuge als Zuständigkeit nach Geschäftsordnung. Und aus meiner Sicht ist es momentan eher ein Zufall, ob wir dann wirklich gut reagieren, weil wir systematisch ja eben solche Modelle wie das Kinefin-Modell und andere Dinge, die das erklären können, das trainieren wir, haben wir ja gar nicht systematisch abgebildet. Das ist kein Allgemeinwissen. Und deshalb sitzen wir im Büro heizungsnah und versuchen Entscheidungen, wo ich nicht alle Faktoren kenne und die Zusammenhänge auch nicht verstanden habe, trotzdem mit den bekannten Werkzeugen, nämlich nach Zuständigkeit und mit VZI abzuarbeiten. Und das
also
muss
bräuchten wir alle ein Update im Grunde schon genommen, um in dieser Welt auch Wirkung entfalten zu können.
Sehe ich schon
und
so.
Nicht in der Welt von gestern. Ja.
Ja. Weil wir verplempern sonst unheimlich viele Ressourcen. Mitarbeitendenzeit, eine der wertvollsten Ressourcen, die wir haben, gehen für wirklich viel Arbeit für die Tonne drauf, weil das kann nicht wirklich gut funktionieren. Und dass wir überhaupt noch funktionieren, das ist den wirklich guten Menschen in der Organisation geschuldet. Aber nicht den Strukturen. Und also nicht, wie wir unsere Rahmenparameter gebaut haben. Das müsste dringend angepasst werden.
Jetzt, wenn ich an dich und Bücher denke, denke ich immer an Candyman. Ne? So, das hat dich wahnsinnig beeinflusst, hast du erzählt. Kannst du das nochmal ein bisschen näher beschreiben? War das irgendwie, was war das für ein Moment? Ich will jetzt natürlich eher auf dieses emotionale Element raus. Ja. Was hat das mit dir gemacht?
Ich habe kurz bevor wir uns jetzt hier zusammengefunden haben, habe ich mit meinem Mann nochmal drüber gesprochen. Da sagt er, du hast doch den Candyman eigentlich täglich im Kopf. Das ist, du redest auch ständig über irgendwelche Sachen, die er entdeckt hat und sagst dann Dinge und sagst dann, wie man dem abhelfen kann. Das ist echt so, es ist schlimm, ja. Also, es ist auch wirklich im Privatleben so, dass ich mich dabei ertappe und sage, ah ja, toll, wieder mal auf die Verfügbarkeitsheuristik reingefallen, ne? So.
Jawohl.
Und das hat wirklich, kann es nicht anders sagen, das ist immer noch präsent. Und mein Umfeld reagiert aber manchmal ein bisschen genervt, ne, weil da bei mir so der Oberlehrerton rauskommt. Und manche verdrehen auch schon die Augen. Achtung, jetzt kommt gleich der Candyman. Ja.
Aber man kann doch dann sagen, das hat echt was verändert in deinem Leben, in deinem Denken, in deinem Handeln.
Absolut.
Oder?
Absolut. Ja.
Also Bücher, die die Welt von Silke verändern, da gehört das mit dazu.
Ja, unbedingt.
Ja, krass. Ja, kann man mal sehen. Leute, Lesen ist was wirklich Spannendes und verändert Gehirnstrukturen, Zwischenmenschliches zum Guten wie zum Positiven.
Yes.
Nein.
Ist echt so, ne? Und ich denke, im Dienst gucke ich auch dauernd auf Verhalten, das mir im Dienst begegnet. Leider nicht immer unbedingt zum Guten, ne? Aber ich muss dazu sagen, es ist halt an anderen einfach leichter zu beobachten, die Denkverzerrungen, als an sich selbst, ja. Da muss man schon, glaube ich, sehr reflektiert sein und sowas wie Tagebuch führen, ne? Weißt du, diese Phänomene, ich habe es doch schon immer gesagt, ja. Wenn man wirklich ehrlich zu sich ist und guckt da mal ins Tagebuch, nee, du hast es auch nicht gewusst. Du hast wie alle anderen auch nicht gewusst, dass Lehman Brothers zu dem Skandal oder dem Zusammenbruch führen wird. Ne? Das ist ein Rückschaufehler, würde Candyman sagen. Ganz gut belegt.
Aber diese Reflexionsschleifen sind doch wirklich gut. Und man liest ja das gleiche Buch immer wieder anders im Fluss der Zeit.
Ja,
ne?
Absolut.
Das ist ja auch faszinierend.
Dazu fällt mir eine Meme-Grafik ein, um euch mal so ein Bild in den Kopf zu zaubern. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt oder unsere Zuhörer. Das gibt so eine ganz einfach gezeichnete Meme-Grafik, wo wir quasi drei Steinzeit-Menschen sehen. Der eine ist links im Bild und rollt ein rundes Steinrad heran. Und rechts im Bild sind zwei andere, die versuchen, mit einer Schubkarre und einem eckigen Rad Steine wegzubringen. Ja. So. Und ich benutze diese Grafik gerne in meinen Workshop so als Opener, wo es nämlich genau um dieses Thema geht. Und dann gucken das alle an und dann sagen sie, also dann merkst du richtig so eine Reaktion des Erkennens und alle schmunzeln und hier und da. Und dann konfrontiere ich alle damit, dass ich sage, so, und ihr alle haltet euch eben für die linke Person mit dem runden Rad. Und das ist genau das Problem. Keiner glaubt von sich selbst, dass er zu den beiden Rechten gehört.
Ja,
und
ja. Ja, natürlich.
Und damit sind alle drin im Thema.
Ja, Wahnsinn. Silke, wenn du, nee, danke, Basti, das war wieder, Bilder ins Gehirn zaubern ist ja auch eine tolle Fähigkeit. Ne? Ich sag nur Storytelling, ne? Aber da kommen wir vielleicht nochmal wann anders drauf. Aber Silke, was würdest du unseren Zuhörern sagen, warum sollten sie dieses Buch lesen?
Also vorweggeschickt, glaube ich, muss man sagen, man braucht Geduld, ne? Weil nochmal, es ist keine Nachtlektüre. Also mir ging es zumindest so, ich habe dann eine Seite oder anderthalb gelesen, da beschreibt ein Experiment und die Schlussfolgerung daraus. Ja, zum Beispiel so ein ganz berühmtes, dieses Linda-Experiment, wo dann Menschen gefragt wurden, ob sie es für wahrscheinlich halten, dass Linda eine Bankangestellte ist. Oder, ach ja. Oder zusätzlich ja. Eine Feministin, die sich früher in Studententagen für diese und jene Themen so und da ist völlig klar, System 1 mag dann die Geschichte mit, dass sie in Studententagen noch zusätzlich irgendwas gemacht hat. Und aber rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einfach nur eine einfache Bank angestellt ist, viel höher. Also, ne, dieses, und das muss man erstmal durchdenken und dann. Das, wie Basti gerade sagt, es zeichnet einem ein leichtes Schmunzeln über sich selbst an den Kopf, weil ich wäre auch da drauf reingefallen, ne? Weil mir wäre Linda menschlich näher gewesen, wenn sie sich halt als Studentin noch für irgendwas engagiert hätte. Dann, das hätte sie für mich plastisch und greifbar gemacht. Und dann hätte ich spontan gesagt, das ist System 1, ne? Natürlich hat die sich engagiert und ich wäre voll drauf reingefallen. Und das muss man aber erstmal durchdenken im Kopf und reflektieren. Deshalb kann man es nicht so schnell runterlesen. Ich meine, es lohnt sich trotzdem, obwohl es ein richtig dickes Buch ist, weil man so viele Erkenntnisse daraus ziehen kann. Und wie gesagt, er lässt es ja nicht nur bewenden damit, dass er die ganzen Denkverzerrungen aufzeigt, auf die man reinfallen kann, sondern er gibt tatsächlich auch Hinweise, wie man sich die vielleicht ein Stück weit abtrainiert. Und er sagt aber auch, Leute, der Anker-Effekt ist so mächtig, ihr müsst wirklich euch komplett wegschütteln davon. Ja? Und da bin ich bei Basti mit, was du vorhin sagtest, mit dem durchsetzungsstark verhandeln, da habe ich drüber nachgedacht, wenn der Anker-Effekt so mächtig ist, dann kann ich den ja aber auch nutzen, um meine Punkte durchzusetzen. Und dann sind wir halt nahtlos beim Thema, wie nutze ich diese Denkverzerrungen für mich auch aus? Stichwort, wie muss ich verhandeln? Also wie bereite ich mich auf eine Verhandlung vor? Was wissen denn die anderen über Denkverzerrungen? Ne? Und was kann ich denn einsetzen? Und so nach dem Motto Vorsicht, wenn dir jemand versucht, einen Anker hinzuwerfen, da musst du Folgendes tun. Ja. Und schon allein aus dem Grund, weil da bin ich bei Basti, wir verhandeln eigentlich mehr oder weniger einen ganzen Tag. Also ob es privat ist, im Dienst. Und schon allein deshalb lohnt sich, das den Candyman zu lesen.
Was für ein Plädoyer, liebe Silke, also um sich selber besser kennenzulernen, beziehungsweise das eigene Gehirn, um andere besser zu erkennen, aber auch, ja, um zum Beispiel verhandeln zu können oder besser verhandeln zu können, ne? Ja, vielen, vielen Dank. Basti, ich bin ein bisschen gespannt. Bei dir wüsste ich jetzt nicht, welches Buch du mitgebracht hast. The stage is yours.
Ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist oder eine Beleidigung. Also insofern steige ich einfach mal an. Nee, tatsächlich habe ich eigentlich mehrere Bücher mitgebracht, aber ich will mich auf zwei beschränken und eins davon nur ganz kurz anreißen. Insbesondere nämlich für unsere Zuhörer, die aus dem Sicherheitssektor oder dem Verteidigungssektor kommen, da kenne ich eben die Vorbehalte, dass vielen die Dinge zu unkonkret sind, mit denen wir uns beschäftigen. Auch wenn sie am Ende, jeder, der sich damit beschäftigt, wird am Ende immer eingestehen, mein Gott, ist das wirksam, was wir machen. Und mein Gott, wird das messbar und super toll, aber am Anfang ist eben immer diese Skepsis da. Und deswegen habe ich das Buch mitgebracht, Extreme Ownership, von Joko Wilnick. Warum genau das? Es ist jetzt, um ehrlich zu sein, nicht das alleranspruchsvollste Buch. Ja, also das wird den Leser nicht intellektuell überfordern. Aber genau das ist, glaube ich, die Stärke von diesem Buch. Also kurz zum Hintergrund, wer ist Wilnick? Der war eben jahrelang Navy SEAL und dort auch dann in einer führenden Rolle hat er sich dort durchgesetzt und hat eben eigene Praxiserfahrung mit all den anderen berühmten Namen, deren Leben dann auch verfilmt wurden. Und hat eben auch erkannt, dass viele militärische Grundsätze ganz genauso in der Wirtschaft oder in anderen Bereichen, Verwaltung oder gemeinnützige Arbeit, je nachdem, wie komplex oder groß es ist, Anwendung finden müssten in unserer heutigen Welt. Und der hat eine ganz klare Kernbotschaft, die uns als Militärs nicht unvertraut ist. Verantwortung ist nicht teilbar. Das ist so. Aber was genau ist eigentlich die Trennschärfe zwischen Verantwortung, Führung, Entscheidung, dies und das? Und dieser Thematik begegne ich halt relativ häufig. Und Wilnick schafft es sehr, sehr gut, die Dinge einfach beim Namen zu nennen, einfach auf den Punkt zu bringen und plädiert eben für eine klare Haltung. Ja, keine Ausreden, keine Schuldzuweisung, sondern Ownership über jeden Aspekt, den man beeinflussen kann. Und das muss man erstmal sacken lassen, den man beeinflussen kann. Das bedeutet nicht jeden Aspekt, für den ich verantwortlich bin. Das bedeutet nicht für jeden Aspekt, den ich entscheide, sondern für jeden Aspekt, den ich beeinflussen kann. Und da sind wir voll drin in der Wirksamkeit, wenn wir Führung mehr als Kontrolle über das Handeln verstehen, anstelle von Outcomes. Ja? Denn für Outcomes oder also den Impact, den es irgendwann mal erreichen soll, da habe ich vielleicht einen ganzen Korpus von Menschen, die das dann in die Umsetzung bringen. Aber in dieser Leadership-Perspektive, da geht es ihnen ganz viel darüber, über die Handlung und das Commitment dazu. Was sind die konkreten Wirkungen? Wilnick schafft es sehr, sehr plastisch anhand konkreter militärischer Beispiele von einer der besten Eliteeinheiten der Welt. Also ich glaube, über Reputation braucht man sich da nicht streiten. Darzustellen, wie er auch selber so einen Transformationsprozess von Schuldlogik in eine Lern- und Handlungslogik umgesetzt hat. Und das führt dann eben dazu, dass Verantwortung nicht nur getragen wird, sondern systematisch operationalisiert wird. Wenn man nämlich eine Kultur schafft. Und das kenne ich eben aus unserem Alltag auch. Und ich denke, das wird auch vielen anderen Bereichen so gehen, die öffentlich strukturiert sind oder in einem sehr großen hierarchischen System aufgebaut sind. Diese ewige Diskussion um die Kultur, ja, das Investment in Kultur, weil das ja vermeintlich nicht messbar ist. Und er schafft das hier sehr, sehr gut, nämlich genau das eigentlich zu entkräften. Mit unserem Wording könnte man das irgendwie so übersetzen, bei Kulturfragen, was eine der wesentlichsten Leadership-Fragen ist, da geht es eben nicht um die nächste Operation oder die nächste Unterrichtseinheit oder die nächste VZE, sondern um die nächsten 100 oder die nächsten 1000. Ja. Und das ist ein ganz, ganz anderer Scope. Also das hat eine ganz andere Reichweite und dadurch auch ganz andere Implikationen. Und der greift eben auch diesen Punkt auf, den Silke vorhin schon genannt hat, den auch die D-School immer wieder herausarbeitet. Führung beginnt bei mir. Ne? Also die Selbstführung, bevor ich andere Teams führe, bevor ich Aspekte für die Organisation führe, in der ich tätig bin. Keine Ausreden, nur Handlungsspielräume. Und er zeigt das dort sehr, sehr schön und leicht verständlich auf, wie Führung sich dann eben unter Druck zeigt. Weil das ist ja genau unser Thema und unsere Herausforderung in der jetzigen Zeit. Und um das Buch abzuschließen, will ich einen Satz daraus zitieren, den ich halt ganz, ganz stark fand. Wenn dein Team die Mission nicht versteht, liegt das am Leader, nicht am Team. So. Und alleine diesen Satz, den kann man so auseinandernehmen. Ja? Was ist Team? Was ist Mission? Was ist Leader? Was ist Verstehen? Was grenzt das ab von Haltung? Gerade Menschen aus dem Design Thinking Prozess verstehen, dass da sehr, sehr große Unterschiede sind. Also ich wiederhole den gerne nochmal, wenn dein Team die Mission nicht versteht, liegt das am Leader, nicht am Team. Und das ist ein super starkes Statement. Joko Wilnick hat noch mehr Bücher geschrieben, wovon ich ehrlicherweise nur noch zwei gelesen habe. Das ist aber, glaube ich, sein bestes Stück. Bei 2015 ist das rausgekommen. Also der ist uns auch wieder eine Dekade voraus gewesen. Ne? Natürlich, der hat auch andere Live-Erfahrungen gehabt. Der hat eine andere Sozialisation, aber eben auch eine andere Selbstdisziplin. Insofern, das kann ich nur empfehlen.
Also vielen, vielen Dank. Gerade das Zitat, muss ich sagen, hatte ich eine leichte Gänsehaut, muss ich echt zugeben. Wir haben ja viel zum Thema Fehlerkultur gemacht. Ich habe selber für den Inspekteur Herr mit dem Werbeauftragten zum Thema Fehlerkultur Veranstaltungen gemacht. Also dieser Schuldzyklus und Schuldzuweisungszyklus, aus dem man ausbrechen muss, sonst erreicht man eben eine etwas andere Wirkung, als man eigentlich beabsichtigt. Also finde ich fantastisch. Das Buch selbst habe ich nicht gelesen, muss ich sagen. Es steht jetzt auf meiner Liste. Ganz herzlichen Dank. Das ist also gerade dieser eigene Transformationsprozess, ja, den du beschrieben hast, den er selber durchgemacht hat, finde ich, ist lesenswert auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank. Silke, möchtest du da auch nochmal kommentieren?
Also ich finde es mega klasse, Basti, weil wir haben doch dieses, wie geht es los mit Führungskräften? Und ich bin da 100% bei dir, es muss losgehen mit Selbstführung. Weil wie will ich andere gut führen, wenn ich mich selbst nicht gut führen kann? Ja, und das umfasst eben auch diese ganzen Elemente, die wir gestreift haben. Dass meine Entscheidungen, wenn möglich, entweder auf Zahlen, Daten, Fakten beruhen, wenn ich sie herbeischaffen kann, oder dass ich mich so gut trainiert habe, dass meine Faustregeln funktionieren bei Entscheiden unter Unsicherheit. Und erst dann kann ich überhaupt andere gut führen und erst dann sollte man mir eigentlich auch die Führung in Verantwortung für die Organisation übertragen. Und das wäre, aber das wäre ein Thema vielleicht für eine andere Runde. Das wird mit Persönlichkeitsentwicklungsstufen einhergehen, aus meiner Sicht. Ja, weil, genau.
Mhm. Was ich auch spannend fand, war das mit der Kultur, denn wir wissen ja, die weichen Faktoren sind die harten eigentlich, ja. Das ist etwas, das sich wirklich lohnt. Aber da muss jeder an sich selber arbeiten. Ne? Ich meine, das ist ja auch einer unserer Themen in unserer Genossenschaft, dass wir uns eben selber weiterentwickeln und darum ringen, uns weiterzuentwickeln, auch im Austausch zusammen. Das finde ich also wundervoll. Basti, ich habe gar nicht so viele Fragen dazu. Du hast schon, also ich stehe auf meiner Liste, was soll ich sagen?
Das bin ich will.
Sing. Ich war schon ein bisschen gespannt, was du mitbringst, weil das war so ein Überraschungseffekt wieder bei Silke Wustis, bei dir nicht. Jetzt bin ich gespannt, was hast du noch für uns?
Das habe ich vorhin schon angedeutet. Ich habe noch ein bisschen weiter vorbereitet, On the Way to New Work von Almas, Trautmann und Magnussen, erschien 2022. Ihr werdet euch sicher dran erinnern. Nicht zuletzt vielleicht auch wegen der knalligen Farben. Es gab zumindest in unserer Community einen wahnsinnigen Hype um dieses Buch. Und ich finde es klasse, wie die drei auch diesen Hype nochmal in ihrem Podcast dann verarbeitet haben. Und das hat mich wirklich insofern seinerzeit abgeholt, dass ich beim Lesen gemerkt habe, dass ich mich mit ganz vielen Themen, die dort aufbereitet sind, schon beschäftigt hatte und sehr begeistert im Grunde genommen war, die jetzt dort alle wiederzufinden, weil irgendwie gab auch mir das so ein Gefühl, so irgendwie bist du auf dem richtigen Track. Und aber eben auch ganz, ganz viele neue Aspekte dort wiedergefunden habe. Und hier möchte ich ganz gerne mal eine Leitfrage im Grunde genommen zitieren. So, ich glaube, das ist irgendwie so die Denkschule oder die Kernidee, die ja auch der Fridtjof Bergmann da mitgeprägt hat. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Oh mein Gott, ja, das bricht auf einmal alle Mauern und Grenzen auf. So nach dem Motto, du darfst jetzt denken. Ne? Also, das hat mich irgendwie in so ein neues Zeitalter der Aufklärung zurückversetzt.
Schön.
Und da muss ich sagen, klar, das ist irgendwo so unser Thema. Das hat mich erstmal dann in so einen Zustand versetzt, der mir gesagt hat, ach guck mal, eigentlich wollte ich mich irgendwie nur mit New Workspace auseinandersetzen, weil das mein Auftrag war. Also das mit den bunten Möbeln, sag ich mal ein bisschen despektierlich,
genau.
Ja. Was natürlich viel, viel mehr ist. Und habe dann eben festgestellt, dieses Universum ist einfach viel, viel größer und geht auch mich was an. Oh mein Gott, ja, das ist so richtig, das ist nicht irgendein Geschwurbel, sondern das sind so viele einzelne Hebel, die dort aufbereitet werden in diesem Buch, anstatt vorzugaukeln, es gäbe diese eine Goldrandlösung oder diese eine Goldrandfrage. Und da habe ich mir so ein paar Dinge rausgezogen. Natürlich wäre das völlig absurd, jetzt das ganze Buch darstellen zu wollen. ist auch gar nicht Sinn und Idee dieses Buches gewesen, weil es in einzelnen Kapiteln in sich abgeschlossen logisch ist, so dass man nicht von vorne bis Ende lesen müsste, sondern man kann sich auch auf bestimmte Cluster konzentrieren, je nachdem, an welchem Punkt meiner Journey ich gerade bin. Aber ich habe mir mal so ein paar Aspekte jetzt hier rausgesucht für unseren Podcast heute, die mir immer wieder prominent begegnen. Und das ist zum Beispiel der Aspekt psychologische Sicherheit. Das wird ja, sagen wir mal, propagiert. Und irgendwie, manche haben schon begriffen, irgendwie könnte das relevant sein oder so, ne? Und das fand ich hier ganz schön zum Beispiel. Hier geht es ganz klar, ne, psychologische Sicherheit heißt eben nicht Harmonie, sondern Widerspruch zulassen, Unfertigkeit zulassen, aber auch eigen und Verantwortung trotz Unsicherheit übernehmen. Und das ist eine schöne Brücke für mich gewesen zu Wilnick und damit den militärischen Aspekten. Verantwortung trotz Unsicherheit übernehmen. Das ist was anderes als Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Und das trifft nicht notwendigerweise jeden. Aber man sollte schon wissen, in seinem ganzen Rollensystem, in seiner Rollenmatrix, wer hat eigentlich welche Rolle? Wer hat welchen Verantwortungsbereich? Und wie kann ich darin Dinge beeinflussen? Das fand ich ganz stark. Und das ist irgendwie auch so eine Hommage daran, dass eben psychologische Sicherheit hier nicht weichgespült wird, sondern im Gegenteil als Voraussetzung für Leistung beschrieben wird. So, darüber könnte man sicherlich auch nochmal trefflich debattieren, aber das habe ich mal so mitgebracht und das zieht sich dann aber irgendwie wie so ein roter Faden da durch. Ich habe mir hier zum Beispiel noch aufgeschrieben, Führung wird in diesem Buch weniger als Entscheiden beschrieben, sondern mehr als das Halten von Spannungen. Ja, das Halten von Spannungen. Wer hält das eigentlich aus? Wessen Aufgabe ist das eigentlich, Spannungen auszuhalten? Und wessen Aufgabe ist es, Spannungen aufzulösen oder vielleicht sogar von vornherein zu verhindern? Und wodurch? Stichwort, weiß ich nicht, Kommunikation, Stichwort Vertrauen, Stichwort Führung. Das ist leider für viele Menschen nicht die Realität, nicht das, was sie erleben. Das, was sie erleben, sind angstgetriebene Vorgesetzte, angstgetriebene Entscheidungen, die immer nur versuchen, irgendwie das, was gerade vor ihrem sichtbaren Auge liegt, egal wie verzerrt es ist, das richtig zu machen. Und New Work verstehe ich als den Oberbegriff für etwas, was aber irgendwie uns alle auch bei der Arbeit stärkt und stärken soll und stärken muss, weil nur die starken Menschen in einem System dann letztendlich auch das System selber stärken können, um das mal etwas zusammenzufassen. Und das finde ich irgendwie auch so prägnant an diesem Titel, der ist super ehrlich, ne? New Work ist kein Zustand, ist kein klassisch militärischer Desired End State, es ist ein Weg. Ne? Deswegen On the Way ist super klasse, weil diese Selbstorganisation erstmal entwickelt werden muss. Und Selbstorganisation ist aber eben nichts für unreife Systeme. Also, wie geht man damit um? Ja? Und das wird, wenn man sich mit diesem Buch beschäftigt, tatsächlich sehr, sehr klar, dass New Work immer dort scheitert, wo Führung aus Angst vor Autorität abdankt. Und
sag nochmal, toller Satz.
New Work scheitert dort, wo Führung aus Angst vor Autorität abdankt.
Ja. Yeah.
Oh. Und
lass ich mir auf ein T-Shirt drucken.
Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich ein Patch draus mache. Ne? Und da muss man dann eben schon gucken, mit welchem Aspekt beschäftigt man sich da jetzt irgendwie ganz genau. Aber für mich, und dann komme ich auch zum Ende, weil ich könnte wahrscheinlich eine Woche über dieses Buch schwärmen und die Menschen, für die es steht, die Transferleistung, weil New Work hat natürlich eine sehr zivile Perspektive auf die Welt und ich in meiner Rolle versuche da natürlich irgendwo den ganzen Sicherheitsaspekt, den Defense-Aspekt, den militärischen Aspekt irgendwo draufzulegen im Sinne eines New Service, also ein neuer Dienst, wie könnte der sich entwickeln, wie könnte der gestaltet sein? Und damit habe ich mich die letzten Jahre auch aufgrund dieses Buches dann beschäftigt und das Privileg gehabt, das in der Praxis ausprobieren zu können und kann das Fazit ziehen, New Service funktioniert, wenn Kultur und Leadership tatsächlich Faktoren sind, in die investiert wird, weil dann kann man auch Vakanzen aushalten, dann kann man auch Leistungsspitzen aushalten, dann kann man auch eine Gleichzeitigkeit abbilden, die trotzdem durchhaltefähig ist. Das habe ich alles im echten Leben dann erfahren dürfen und dieses Buch war eine ganz, ganz große Inspiration dazu.
Ach, danke, Basti. Ich bin ein bisschen überrascht, dass du das Buch mitgebracht hast. Hätte ich jetzt keine Wette gewonnen, muss ich sagen. Für mich als ich sag mal, Arbeits- und Organisationspsychologin ist das ja schon Standard. Deswegen ist irgendwie schon, habe ich für mich fast schon ad acta gelegt, muss ich sagen. Muss ja jeder drauf haben, ne? Sorry. Aber muss halt, um höheren Reifegrad zu erwirken in deiner Organisation, eben das Betriebssystem updaten. Sorry, Leute, Unsicherheit ist auch nichts, was morgen wieder weg ist. Das bleibt uns, dank der, wie wir es ja labeln, VUCA-Barney-Welt hier. Also das ist so Standard. Das gehört in Werkzeugkoffern, nicht nur der Hammer von Silke beschrieben, sondern da musst du auch ein neues Betriebssystem rein haben. Schmeiß den Koffer weg, mach einfach was Neues, ne?
Du hast natürlich völlig recht. Ich möchte mich auch nicht in eine Rechtfertigungsposition bringen, warum ich jetzt dieses Buch mitgebracht habe.
Ist total gut, dass du das mitgebracht hast.
Das trifft aber den Aspekt, den wir zu Anfang der Folge schon mal kurz nämlich erwähnt haben. Und das war nicht abgesprochen, sondern dieses im Laufe der Jahre, was wir an Skills und Wissen einsammeln und mit der Realität abgleichen konnten, also der berühmte Reality-Check, das mitzunehmen und dann nochmal auf so ein Werk zu gucken, dann nochmal reinzugucken, dann bleibe ich nämlich an anderen Daisies hängen, um das nochmal aufzugreifen. Und das ist das, was bei diesem Buch ganz ausgezeichnet funktioniert, weil man die ganzen fantastischen Inhalte, die ja diese wahnsinnig vielen Menschen dort eingebracht haben, die kann man beim ersten Mal nicht erfassen. Das ist ähnlich wie mit Candyman, aus meiner Sicht. Muss es auch gar nicht, weil es hat mir geholfen, einem Impuls zu folgen und dann im Laufe der Jahre viele Dinge einzusammeln. Und wenn ich jetzt das Buch lese, konzentriere ich mich auf ganz andere Dinge und stelle fest, okay, was hat davon funktioniert, was nicht? Was hat sich vielleicht seitdem schon weiterentwickelt? Aber das nur, um das nochmal aufzugreifen, wenn Bücher wirklich gut sind, also Sachbücher, dann lohnt es sich, die eben nicht einmal zu lesen und dann wegzustellen und immer nur auf der Jagd nach den neuesten Veröffentlichungen zu sein, sondern sich selbst nochmal in die Reflexion zu begeben und zu sagen, und das ist so ein Qualitätsbuch, das gucke ich mir nach 3, 4, x Jahren nochmal an, kann es mir noch mehr geben, weil dahin will ich ja kommen. Ich will das Maximum da rausholen dann.
Nee, vielen, vielen Dank. Also nicht falsch verstehen, ich finde das klasse. Jetzt muss ich das Geständnis machen, ich habe das Buch gar nicht gelesen.
Oh mein Gott.
Ja, oh mein Gott. Ich habe aber ganz am Anfang, als der Hype anfing, jede Folge von On the Way to New York gelesen. Ich habe natürlich Fridtjof Bergmann gelesen. Und für mich war das am Anfang total fancy. Und ich dachte, das muss ja eigentlich jeder wissen, Leute. Sorry, aber beschäftigt euch damit. Wir brauchen überall hier so einen Raum und so weiter. So ein Lab. Das haben wir ja auch gut verfolgt in der Organisation, auch dank dir, Basti. Aber ich glaube, ich muss das wirklich nochmal lesen. Sorry, Herr Trautmann. Das ist mir echt durch die, dachte ich, ich weiß schon alles. Aber danke, Basti. Nee, total klasse. Genau. Silke, your comment.
Ich muss jetzt die ganze Zeit an dieses tolle Buch denken, Agile Organisationsentwicklung. Ihr erinnert euch.
Mhm.
Mit diesem, also das ist ja auch so ein riesen Werkzeugkasten. Auch wenn man dann am Ende sozusagen erkennt, ne, also den Übertrag jetzt so auf unsere Organisation, da sind so viele coole Vorschläge drin. Und wenn man immer mit dem, wie könnten wir Frage-Tool da dran, also wie könnten wir das übertragen? Aber ich glaube, wir haben so ein bisschen erkannt, nee, viele Dinge, die da drin stehen, passen zu uns halt eben nicht. Da müssen wir uns was Eigenes einfallen lassen. Aber es gibt ja diesen riesen Überblick, wo Bernd Österreich und Claudia Schröder ja beschreiben, was sie alles gelesen haben und was da alles eingeflossen ist in dieses Werk Agile Organisationsentwicklung. Und das hat ja auch einen Untertitel. Ich habe den nämlich nochmal nachgeguckt, ne, weil das wäre mein zweites Buch gewesen, Miriam. Handbuch zum Aufbau anpassungsfähiger Organisationen. Und das ist ja das, womit wir uns mental am laufenden Band beschäftigen für unsere Organisation. Und da ist natürlich dieser Überblick mit den ganzen Sachen, die da eingeflossen sind. Mir fällt jetzt spontan ein, hier die Theorie U von Otto Scharmer und solche Sachen. Ja. Als ich den Überblick gesehen habe, habe ich gedacht, so, das musst du jetzt auch alles lesen, damit du das nachvollziehen kannst.
Nein.
Und vor allem, damit du wieder gucken kannst, rein subjektiv, ne, nur meine Meinung, was davon würde denn auf uns passen, damit wir eine anpassungsfähige Organisation sind und wie könnte man dieses in die Umsetzung bringen? Aber das ist natürlich keine Aufgabe für eine Einzelperson, ne? Das ist eine Aufgabe für ein komplettes, sehr divers, heterogen zusammengesetztes Team mit vielen Disziplinen, ne? Also.
Ja, hört sich nach einem Auftrag an. Ich schreibe mal eine VZE.
Okay. Ja.
Vielleicht für die Zuhörer, VZE ist das Codewort für Vorlage zur Entscheidung. Wir haben noch die VZI-Vorlage zur Information, aber nicht in unserer Genossenschaft. Da arbeiten wir komplett anders.
Ja,
genau.
Genau. Das ist aber irgendwie nochmal so diese Erkenntnis auf den Point, wenn man die wirklich nochmal für sich sacken lässt, dass jedes Sachbuch, was wir eigentlich in die Hand nehmen, irgendwie so die Quintessenz eines ganzen Arbeitslebens einer anderen oder mehreren anderen Personen ist, was ich mir innerhalb weniger Tage zu Gemüte führen kann. Denn ist das irgendwie auch ein interessanter Blick in die Glaskugel, so nach dem Motto, wir hier als Werk oder eben auch unsere Zuhörer, wo auch immer sie gerade organisiert sind, die versuchen ja auch, immer die Quintessenzen so auf den Punkt zu bringen, dass man möglichst zeitsparend die essentiellen Dinge herauslesen kann. Hat Silke ja vorhin auch schon beschrieben. Und da finde ich es spannend, wie ist das irgendwie in 5 oder 10 Jahren oder am Ende unseres Berufslebens, wie viel bleibt in der Literaturgeschichte da irgendwie hängen? Wahrscheinlich so nicht mal irgendwie ein halber Fingerabdruck oder sowas. Aber wenn man dieses Privileg erstmal realisiert hat, dann sollte das doch einladen, mal wieder ein echtes Buch in die Hand zu nehmen und zu sagen, vielleicht ist es das wert, da hat jemand anderes sein ganzes Leben drauf verwandt, um diese Erkenntnisse weiterzugeben. Und ich glaube, deswegen ist es auch immer eine Frage von Wertschätzung, immer noch weiter zu lesen. Nicht nur digital, auch digital, klar, Chancen von Digitalisierung und KI ist, glaube ich, Inhalt einer anderen Episode. Aber wir müssen, glaube ich, schon anerkennen, dass dieses Arbeiten mit analogen Büchern, das ist einfach die Brücke zur Wirkung.
Ach, das war ein wundervolles Schlusswort. Basti, auch wieder was fürs T-Shirt, glaube ich, ne? Oder?
Wir machen eine Patch-Sammlung, ja.
Aber mal auf die Stopptaste drücken in den ganzen Hype-Cyclen und wirklich ein Buch lesen. Das wäre wirklich was nochmal für eine andere Episode. Denn das wirkt ganz anders aufs Gehirn als digitales Lesen, aber auch wirkt anders als dieses ständige schnell Informationen verarbeiten. Ne? Wer sein Gehirn mag, gehe ich mal davon aus, dass das jeder tut, kann ich nur empfehlen als Psychologin, lesen. Ja, so, das ist doch eine wundervolle Möglichkeit, um sein Gehirn fit zu halten. Ich danke euch total für in verschärfter Form, wie Silke immer so schön zu sagen pflegt. Und ich habe viel gelernt, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe eine riesige Bücherliste, die kommt in die Shownotes. Ich danke euch, Bastian, Silke und vielleicht auch mir selber ein bisschen. So, wir sind ja eine Genossenschaft. Peter konnte heute nicht dabei sein. Ich hoffe beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Danke an dich. War super.
Ja.
Wir lassen jetzt die Werkbank hinter uns und öffnen den Raum für ein ganz anderes Universum, nämlich das der großen Weltliteratur. Als Genossenschaft glauben wir daran, wir wachsen nicht nur mit und aneinander in der Genossenschaft, sondern vor allem auch im Austausch mit anderen. Wir sind gleich dabei bei einem Gespräch von Peter mit Carsten Wist. Carsten Wist ist Inhaber des Literaturladens in Potsdam. Und er ist nicht nur jemand, der Bücher verkauft, sondern er lebt sie, er liebt sie und liest, als hinge die Welt dran. Und vielleicht war das ja auch mal so ein bisschen so. Jetzt geht es gleich um das absolute Lieblingsbuch, das ihn ganz besonders geprägt hat. Folgende Szene: Peter sitzt mit Carsten Wist im Literaturladen bei einem Gläschen Wein und wir platzen mitten in ein Gespräch hinein.
Immer wenn wir Jubiläen haben und jetzt in diesem Jahr werden wir 35 Jahre alt und das war auch schon bei 20 Jahre, 25 Jahre. Da haben wir so Lesungen gemacht zu unseren Lieblingsbüchern. Ja, das haben wir natürlich nicht immer die Autoren bekommen, ja. Aber wir haben gesagt, Achtung, welche Autoren sind denn wichtig gewesen? Da sind wir dann halt zu Paul Auster und zu Hertha Müller und zu, weiß ich was, Robert Walser gekommen und haben dann dazu Abende gemacht. Oder Kunden haben von uns haben ihre Lieblingsbücher mit vorgestellt und immer, wenn wir Jubiläen hatten. Und jetzt zum Beispiel beim letzten Jubiläum, jetzt in diesem Jahr, wie gesagt, 35, aber vor anderthalb Jahren, als wir dieses ein Dritteljahrhundertfest hatten, habe ich natürlich lange darüber nachgedacht, was sind so die wichtigsten Bücher, die innerhalb der Zeit, als wir den Literaturladen machten, was sind meine, nennen wir mal ruhig den Begriff, Lieblingsbücher. Mhm. Ja. Und da hat ein Buch gefehlt, weil das nicht in der Zeit, was aber mein großes Lieblingsbuch ist, wenn man das nochmal steigern könnte, dann war das nicht in der Zeit des Literaturladens erschienen ist, sondern unmittelbar davor. Das war das letzte Buch, was ich aus dem Westen habe mir mitbringen lassen. Das war Christoph Ranzmeier, die letzte Welt. Ja. Christoph Ranzmeier. Aber Christoph Ranzmeier ist der Österreicher. Die letzte Welt. Und oftmals ist es so, dass man, wenn man von einem Autor, der eine ganz spezielle Art des Schreibens hat, ja. Wenn man das erste, so wie die erste Liebe, ja, die ist was ganz Großes, ne? Und dann denkt man, gut, okay, was dann ist auch nicht schlecht, kommt vielleicht sogar ran, aber an die erste Liebe erinnert sich jeder, ja. Und wenn das, und das war bei Christoph Ranzmeiers Buch Die letzte Welt so. Die letzte Welt, noch dazu natürlich veredelt als Westbuch, war damals in einer anderen Bibliothek erschienen. Und ich hatte, wie gesagt, von dem ja noch gar nichts vorher gelesen. Und Die letzte Welt ist stilistisch, philosophisch, also von großem Geist getragen und hat eines meiner, was sich durch mein Leben zieht, so das eines meiner der für mich wichtigsten Themen, nämlich der Kampf der Geistvollen, also sprich der Künstler, gegen die Mächtigen, sprich Politiker. Also egal zu welchen Zeiten das ist. Ja, wer die Macht hat und wer sozusagen die Künstler, die stehen ja, die Künstler sitzen meistens auf der Oppositionsbank. Und dieser, wie Ranzmeier, das sozusagen an dem Kampf zwischen Ovid und Augustus darstellt, ist eine extrem verführerische Geschichte, weil es beginnt mit einer Schiffsfahrt. Cotta heißt der Freund von Ovid. Es gibt im Buch hinten auch ein sehr schön gemachtes Buch, ja, wo Anita Albus hat sozusagen die Invigien gezeichnet zu den und ein kleines Glossar zur Geschichte, ja. Genau. Und hat dann beginnt ja mit einer Schiffspassage auf die Insel Tomi. Cotta, der sozusagen völlig, wie ich dann später mitbekomme, hat Ranzmeier durchaus einen Hang, sozusagen solche Anfänge zu wählen. Ja, der kommt, wird schiffskrank und landet da auf dieser Insel Tomi und weiß aber nicht und sucht seinen Freund Ovid. Und landet aber auf einer Insel, die, da riecht es komisch, die sieht ganz komisch aus, die Gestalten, die da sind, sehen komisch aus. Ja, und Tomi, das ist so eine Insel der Umgeknickten, ja, da laufen da komische Filme, was auch immer. Ranzmeier verbindet Historie mit Gegenwart, ja, sehr, ja. Sehr, sehr, sehr stark. Wo das hast du damals ja nicht eben, bei Ovid gab es doch noch keine Filmvorführer oder sowas, ja. Das spielt aber keine Rolle, das ist, so wie der das schreibt, nimmt man es als selbstverständlich und nimmt man es sogar als Zusatz der möglichen Erkenntnisgewinnung. Und jetzt hat dieser kleine, nach dieser erbärmlichen Passage, wo er da runterkommt von seinem, sieht Cotta nur kleine so Art Wimpel oder was das ist, so kleine Dreiecke, so philosophische Botschaften und man die ihn so weiterführen wie so Schnitzeljagd, wird er sozusagen auf die Spur gelockt. So nebenbei wird jetzt die Geschichte erzählt, warum ist denn da Ovid, warum sollte der denn da auf der Insel Tomi sein, warum ist der denn überhaupt in Ungnade gefallen? Da kommen wir zu dem Kampf der Geistwolken. Was hat denn dem Herrscher an Ovid nicht gefallen? Und was ist denn mit seinen Werken passiert? Man hat, auch da lässt Ranzmeier das offen, aber legt so einen Köder aus und sagt, ja, es ist aus dem Haus, also keiner hat so richtig gesehen, wo, es ist auch eigentlich nur ein Gerücht, dass er da auf diese Insel gebracht wurde, vielleicht ist er gar nicht mehr am Leben, aber es wurde beschrieben, dass, oder erzählt, dass aus dem Haus Rauch quoll. Hatte jetzt seine Manuskripte noch, bevor er festgenommen wurde, verbrannt, sind dann die Metamorphosen vielleicht auch mit draufgegangen oder was auch immer, was hat es denn von der Nachwelt oder für die Nachwelt noch übrig geblieben? Und dieser Grund, warum, worin lag der, was hat dem nicht, was ein Gedicht, was ihm nicht gefallen hat, was hat er sich über den Herrscher lustig gemacht, die politischen Zusammenhänge oder was auch immer. Das wird immer alles nur, was ich auch schön finde, immer nur angedeutet, ne, nur angerissen. Und in dieser, ja, dann doch wieder gute Geschichte, spannungsvollen Atmosphäre mit interessanten Figuren, mit völlig zum Teil auch absurden, surrealen Elementen und da, was man so jetzt so, das hört sich jetzt ein bisschen abgedroschen an, wenn man sagt, so auf dieser Klaviatur, ja, dieser Form, da spielt der Ranzmeier, der ein Weltreisender ist, der eine Mischung ist zwischen Ethnologe, Philosoph und Dichter und der ist so ein wie so ein Bildhauer, der baut so lange, der fummelt so lange an dem Stein rum, bis dieser Satz dann einfach steht, ja, da ist nicht dann sind das auch immer sehr klangvolle. Ich glaube, Ranzmeier erzählt sich auch diese Texte immer so. Er kann auch seine Titel unheimlich gut, also seine Bücher unheimlich gut vorlesen. Ja, der hat einen so unglaublichen Sound haben die. Und das Ganze sozusagen noch mit interessanten philosophischen Gedanken. Psychologisch ist das interessant. Ethnologisch, historisch. Und dann ist es auch noch, geht es auch noch um Leben und Tod. Also besser geht es gar nicht. Das ist so, da würde ich wirklich mehrere Ausrufezeichen dahinter machen. Also von den lebenden Autoren. Wir haben das große, große Glück, als wir Christoph Ranzmeier das erste Mal gefragt haben, ob er bei uns lesen würde und mich nicht, also da hieß es immer, der liest nicht. Weil er sich zu dem Zeitpunkt hauptsächlich in Irland aufgehalten hat. Und ansonsten ist er immer unterwegs. Mhm. Und dann habe ich mal überlegt, also was würde ich an Geld ausgeben, um meinetwegen von Bob Dylan ein Clubkonzert, meinetwegen Quasimodo mit 50 anderen ein Clubkonzert von Bob Dylan zu hören. Wie viel Geld wäre ich bereit dafür auszugeben? Wie viel Geld wäre ich bereit auszugeben, um mal mit Jan Ullrich einen Berg hochzufahren? Um mal vielleicht eine Audienz bei Frank Castorf zu haben? Alle drei Sachen habe ich mir dann schon erfüllt und Gott sei Dank waren sie gar nicht, außer Clubkonzert mit Bob Dylan. Aber das, was ich mir ausgerechnet hatte für Christoph Ranzmeier und was auch eine utopische, für meine Verhältnisse, utopische Vorgabe an den Verlag war, stellte sich mit ihm als genau das Honorar, was er haben möchte, heraus. Und ich habe das durchaus verstanden, weil er, wenn er da schon aus Irland kommt, will er dann drei, und vom Schreiben und vom wandernden Philosophieren oder philosophischen Wandern ferngehalten wird, dass er dann natürlich auch das, also für die Mühe, die sich da macht, davon von den anderen Sachen abgehalten zu werden, möchte er natürlich auch was haben davon, was ihn weiterträgt. Dann haben wir die Lesung tatsächlich mit in der Druckerei Rüss mit Henrik Röder noch vom Literaturbüro gemacht. Und ich habe schon gehofft, dass er nie eintritt, aber wäre bereit gewesen zu sagen, Achtung, wir sind pleite, wir müssen den Laden schließen, weil gestern hat Christoph Ranzmeier bei uns gelesen und wir haben uns völlig verausgabt. Mussten wir nicht machen, weil wir haben da fast eine Punktlandung hingekriegt.
Also mich hat im Lateinunterricht Ovid nicht wirklich angesprochen, da haben wir die Metamorphosen in Teilen durchsprechen müssen und das ist, war jetzt nicht, aber das liegt auch mit Sicherheit mehr an mir, dass ich kein Held in Latein war, aber vom Prinzip her, bei dem Buch hat mich auch ich habe lange über diese Zerrissenheit dieses Buches wirklich mich durchgekämpft. Also, was ist das? Ja. Oder wo ist das Punkt, dass den Ranzmeier so hervorhebt? Und in der damaligen Zeit, dann ist es ja, es hätte sich ja überlagern können jetzt mit anderen Büchern.
Ich glaube, dass der Hauptpunkt auch tatsächlich war diese unglaubliche Verführbarkeit der ersten Seiten schon. Dieses, wenn der runterkommt von der Schiffsbrücke, diese geheimnisvolle volle Inselteil, was er da betritt. Und diese, das hat Ranzmeier bei allen seinen Büchern. Er hat einen unglaublich wirkungsvollen, rhythmische Sprache und einen Anfang, der ihn wirklich, ich will jetzt nicht sagen, weil es nicht stimmt, aber trotzdem kann man sich ja sagen, so hinein tanzen lässt in dieses, hinein fantasieren lässt in dieses Buch. Und da fühlte ich mich wie von einer Geheimkraft sozusagen, könnte man in Klammern wieder Sprache nennen, so derartig angezogen. Und ich glaube, dass man, gibt ja Bücher, bei denen, wenn man bei denen beobachtet, von außen beobachtet wird, bei denen runzelt man die Stirn oder sowas und oder man, ja, man ist sehr skeptisch oder sieht aus, als wenn irgendwas Böses passiert oder sowas. Ich glaube, weil das wo immer erhellender, das die Augen wurden, glaube ich, immer größer, das Herz wurde immer weiter und das Hirn, was irgendwie noch da ist, tanzte faktisch auch, ja. Also das ist diese, vielleicht kann man das nicht so richtig, ich weiß es, außer dass man jetzt den Fakt benennt, ja, also weil mir die Sprache fehlt von Christoph Ranzmeier, kann ich das nicht so beschreiben, wie ich es gerne beschreiben würde und nehme das nur als
und im Grunde genommen. Aber er gibt eben dieser Sprache durch sich selbst daraus dann eben auch Gestalt, oder macht sie möglich, also weil man sie selbst nicht hätte. Ja,
ja richtig, ja. Genau.
Ich bin kein Freund der Berge, aber dieser
Der fliegende Berg. Das Interessante ist ja, dass Sie jetzt gerade ansprechen. Was habe ich gestern Abend gehört, als ich sozusagen einschlafen wollte und nicht einschlafen konnte? Ich habe mir Christoph Ranzmeier genommen und habe mir den fliegenden Berg von ihm vorlesen lassen. Also die CDs, alle CDs, alles, was er einliest. Ich mache es selten, dass ich mir das, also entweder von guten Stimmen, von Christian Brückner oder sonst was, lasse ich mir gerne was vorlesen. Die Amerikaner, Raymond Carver, wenn er den liest. großartig. Aber Christoph Ranzmeier ist auch da ein unglaublicher Künstler im Vorlied. Durch gestern Abend gerade der fliegende Berg, ja.
Ja, das ist ja. Genau. Ich habe das immer noch, diese Gebetsfahnen, die dann da so im Nebel und dann,
ja.
Also,
ja,
diese, hier im klassischen Himalaya, das finde ich auch. Auch das hat mich, das hat mich damals reingezogen, dass ich sagte, ja, das ist, ich habe die Farben, ich habe den Geruch, ich habe die Kälte, ich habe diese Feuchtigkeit, ich habe diese Verzweiflung der Menschen, die da, die beiden Lieder, glaube ich, da spielen. Habe ich im Kopf und das, also das ganze Buch ist bei Scott nicht leicht zu lesen. Also
nee, überhaupt nicht. Noch dazu. Und geschrieben ist es ja in dem sogenannten Flattersatz, ist ja nicht die gebundene Sprache, sondern das macht es, er wendet sich ja längst davon oder sagt, es ist kein Versroman, weil das würde sozusagen, dann würden die meisten wahrscheinlich auch an ihrer Schule denken, nee, Versromane will ich nicht, da habe ich schon in der Schule, damit haben sich damit schon gejagt. Nee, aber es hat natürlich durch diesen Flattersatz natürlich einen unglaublich anderen Rhythmus als sozusagen der prosaischen Einfachheit. Und da hat er auch erzählt, und genau das kann er auch. Er wollte eigentlich dieses Buch nur erzählen. Hat der Verlag mir natürlich gesagt, nur erzählen? Das heißt, wir sollen gar nicht drucken. So wie wir am Lagerfeuer sitzen. Und er hat ja auch hier bei der Lesung dann, das war, glaube ich, die zweite oder die dritte Begegnung mit ihm, als er aus dem fliegenden Berg gelesen hat, hat dann die ersten Seiten, der hatte, glaube ich, noch mehr Seiten, aus dem Kopf. Also er hat uns wirklich, er saß da, hat sein Buch nicht benutzt und hat uns das erzählt. Und wenn man jetzt so wie in der Oper dann so sein Textbuch hat und dann vergleicht, was der, ob das mit dem übereinstimmt, was der da vorne auf der Bühne singt, ja, mit dem Libretto, das hat hundertprozentig gestimmt. Der hat es noch so, und da war das Buch schon 2 Jahre auf dem Markt, der hat das so verinnerlicht, als wenn es ihm gerade jetzt eingefallen wäre, dass vorgetragen, erzählt eigentlich, erzählt, seine Geschichtenerzähler, ja.
Toll. Ja, aber nochmal vielen herzlichen Dank, auch für die Zeit hier, dass ich da Fragen stellen könnte.
Na, ich danke Ihnen. Beitrag. Vielen Dank, ja.
Dankeschön.